Guten Morgen, es ist Samstag, der 7. Februar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, die sich für die Listen, auf denen ihre Namen stehen, nicht schämen müssen. Den Podcast für alle Verschwörungstheoretiker, denen die Theorien lange ausgegangen sind. Mein Name ist noch immer Paul Brandenburg, aber meine alte Bitte hat ganz neue Qualität, denn die Angriffe auf unser Team, auf unsere Server und auf uns persönlich und unsere Familien, die nehmen immer weiter zu. Euer Geld wird das alles nicht ändern, aber es hilft uns bei der Abwehr und dabei unsere Arbeit trotzdem einfach weitermachen zu können. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich wähle meine bevorzugte Runde und freue mich, aus Köln wieder im Haus zu haben den Etherbox Ehrenfeld Podcaster Christian Schneider und aus Österreich das Gravitationszentrum deutschsprachiger Restvernunft Journalistin Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Schön, Faule.
Ihr beiden, Södolf der Letzte, Markus von Bayern, der hat seinen Insassen wieder eine Weisheit zuteil werden lassen, zu der nur ein Mann wie Södolf fähig ist. Södolf sagte wörtlich laut Deutschlandfunk, unser Mond ist heute so wichtig wie lange nicht mehr. Das kann man einfach nur so stehen lassen, diesen Satz. Aber aus diesem Grund oder damit begründete er, warum er 58 Millionen Euro an ein zukünftiges Mondkontrollzentrum der deutschen Weltraumagentur, der europäischen Weltraumagentur gegeben hat. Böse Zungen meinen, es wird nie ein solches Mondkontrollzentrum geben, beziehungsweise nichts, was da kontrolliert werden könnte durch die ESA. Aber Södolf gibt dafür Geld, was wahrscheinlich im Prinzip über Umwege auf sowas Ähnlichem wie der Epstein-Insel landen wird. Aber meine Frage an euch, anlässlich dieser Mondbasispläne, wie haltet ihr es mit Horoskopen und Sternzeichen? Wie abergläubisch seid ihr? Und vielleicht wollt ihr auch verraten, welches ihr habt, Milena. Bringt's was oder ist es alles Bullshit, die ganze Astrologie?
Jetzt kommst du von Astronomie auf Astrologie, ja, und Horoskop.
Aha, wir können doch gerne über Södolf reden, aber ich finde viel interessanter, was du
von den, Russen zu den Borussen quasi. Ja, ich bin das, was ich frage immer die Leute, was glaubt ihr, was ich bin? Mhm. Und zu 98% liegen sie richtig. Was glaubt ihr, was ich bin?
Ich kann ja schnell nachgucken.
Nee, nicht nachgucken. Was ist so von, wenn du kennst mich ja ein bisschen, ne?
Ja, kann man behaupten, ja.
Was fällt dir sofort ein?
Ich habe keine Ahnung, Milena, weil ich würde Löwe sagen, weil ich selber bin, aber das bist du nicht, das weiß ich, weil ich deinen Geburtstag kenne.
Schlimmer.
Noch schlimmer? Moment mal.
Ja, also
noch
Zwilling. Nein.
Was heißt denn schlimmer?
Seid aber seltsam.
Hallo? Zwilling ist das Schlimmste, sagen immer alle.
Echt?
Nein,
ja, das Schlimmste bei Frauen ist doch das Schlimmste. Und wenn sie sagt, es ist schlimm, dann habe ich gedacht, das ist vielleicht.
Okay. Ich weiß es nicht.
Es ist viel krasser.
Okay.
Noch krasser.
Es ist in Wirklichkeit toll, aber es wird immer so geframed.
Ich habe keine Ahnung von Sternzeichen.
Ich auch nicht.
Wer sticht denn gern mal?
Skorpion. Der
Skorpion.
Ja. Okay. Mein Gott.
Oh, gruselig. Jetzt ergibt Sinn, weil mein Aszendent ist Skorpion.
Oh, ja. Okay.
Und
ja, jetzt ergibt Sinn.
Wie du weißt, ist meine Freundin auch Skorpion.
Ja.
Eieiei.
Hat ja einen Tag nach mir Geburtstag.
Eieieiei. Okay, jetzt wird's ja privat. Aber jedenfalls als Löwe mit Aszendent Skorpion wurde mir immer erklärt, das sei ganz toll. Und wir Löwen glauben ja sowieso, wir haben das beste Sternzeichen. Christian, was ist mit deinem? Glaubst du dran?
Ja, ich bin immer noch Jungfrau.
Okay, also nach Löwe quasi, direkt danach.
Ja, richtig.
Also, und die sind ja so ein Jungfrau, bisschen pedantisch, ne? Die schreiben so kleine Zahlen, die schreiben so große Blätter mit kleinen Zahlen und kleinen Buchstaben voll, oder?
Also ich bin schon so ein bisschen neurotisch, der Neurosenkavalier, sag ich mal, und so ein bisschen pingelig, das stimmt schon. Also meine Frau leidet da auch so ein bisschen drunter.
Okay.
Ja, aber sie akzeptiert mich, so wie ich bin.
Ich wäre fast Jungfrau geworden. Ich bin der letzte Löwe, der allerletzte. Also Kritiker werden jetzt lachen, sagen, ja, war uns immer klar. Aber tatsächlich ein paar Minuten später und ich wäre quasi Jungfrau oder einen halben Tag oder so. Insofern, fühle ich das, Christian. Gut, aber wir glauben beide nicht dran. Milena, du ja.
Also ich muss,
habe ich ja gar nicht gesagt.
Ich frage.
Frauenliebens, oder?
Also mir hat schon mal in einer Sendung eine Astrologin ein Horoskop gemacht.
Und?
Ja, hat sie gesagt, also Milena, Sie werden bald heiraten. Und tatsächlich, das war ja zu einfach, dem Zeitpunkt oder? Noch nicht, nein, das war zu dem Zeitpunkt gar nicht absehbar. Hm. Das ist, ich war mit dem Mann noch gar nicht zusammen.
Okay.
Aber tatsächlich, wer weiß, ne? Huhn oder Ei, was war eher da? Ne?
Also, du bist ja eine Serienheiraterin, also insofern.
Naja, eine Serie beginnt ab 3 und ich habe es erst zweimal geschafft.
Naja, ist ja noch Zeit.
Aber wir sind ein bisschen wie so Frau im Spiegel heute, ne?
Stimmt, aber ein bisschen Ablenkung muss sein und ein bisschen Heiterkeit ist mehr als angebracht, denn es wird gänzlich unlustig. Die letzten Tage standen im Sternzeichen, kann man sagen, eigentlich eines höllischen. Nämlich dem von Jeffrey Epstein, der fraglich tote Milliardär ist ja in Begriff für die Perversionen, für die Schrecklichkeiten, die seit langem kolportiert werden, die als wilde und absurde Verschwörungstheorien mit solchen Dingen wie Pizzagate bekannt wurden und immer wieder abgetan wurden. Nun stellt sich heraus, was Han Solo in einem der letzten Teile von Star Wars sagte, es scheint alles wahr. All die Geschichten, all der Wahnsinn ist wohl richtig. In Europa, da musste jetzt der britische Botschafter in den USA zurücktreten. Der frühere Wirtschaftsminister namens Mendelssohn wurde vom amtierenden Premier Keir Starmer entlassen. Und Starmer selbst hat mit zittriger Stimme im Unterhaus erklärt, das sei ein schwerer Fehler gewesen, denn auch dieser Mr. Mendelssohn steht in den Epstein-Files und wird dort belastet. So wie Norwegens Außenminister, so wie Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Bill Gates oder der US-Handelsminister Lutnick und Milena. Ich weiß nicht, wie es dir geht, nach so 3 Millionen neue Seiten veröffentlicht, also 3 Millionen PDF-Seiten auf den offiziellen Servern des Department of Justice der USA, und noch immer läuft die Auswertung, noch immer sitze ich mit Staunen davor, was ich bei X finde, und noch immer ist das Bild nicht ganz vollständig, aber die Verheerungen scheinen umfassend.
Absolut. Das sind einmal die pädophilen Verheerungen oder diese Missbrauchsverheerungen, auf der anderen Seite auch politische, ne? Also es ist ja aus diesen Dokumenten geht ja auch hervor, dass Epstein fleißig mit anderen daran beteiligt war, eine Plandemie vorzubereiten. Ja. Und da gibt es ja schon Dokumente von 2017, also E-Mails, ja, wie man so überlegt, da gibt's Pandemic Bonds, ne, die wirklich existieren, eben seit 2017, initiiert von der Weltbank, ja. Also die zahlen Investoren Rendite, solange keine Pandemie ausbricht. Und bei einem definitierten Ausbruch, ja, da verlieren dann Investoren Kapital, das stattdessen an betroffene Länder fließt. Und das ist natürlich für Spekulanten ein Eldorado. Also gut, diese Pandemie war eine Pandemie, wir wissen das eh. Aber es wird trotzdem nicht an die Tagesschau-Schläfer durchdringen. Aber es geht ja nicht nur um Corona, es geht ja genauso um die Ukraine. Zu Epsteins Netzwerk gehörte auch Miroslav Lajčák, ehemaliger slowakischer Außenminister, ehemaliger Präsident der UN-Generalversammlung und Chefunterhändler der EU für das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Also das Abkommen, dessen Ablehnung damals durch den damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch diesen Maidan-Aufstand auslöste, auch Maidan-Putsch genannt, ja. Und aus diesen Epstein-Akten, da geht hervor, dass Lajčák ihm im Juni 2019 eine SMS schrieb, in der, also er schrieb, er werde diesen Donnerstag Zelensky besuchen, also nur Wochen, nachdem Zelensky sein Amt angetreten hatte. Und Lajčák ist jetzt als nationaler Sicherheitsberater des slowakischen Premiers Fico zurückgetreten. Also er hat ja, bei dem kommt einiges zusammen, er hatte ja auch in einer Mail an Epstein geschrieben, die Mädchen seien unglaublich. Ja. Okay, das hat dann doch gereicht, ja. Aber diese Ukraine-Verbindungen ist eh ganz interessant, weil Epstein hatte ja auch E-Mails ausgetauscht. War das nicht mit Rothschild, wo er dann gesagt hat, hey, da in der Ukraine, da können wir ganz dicke Geschäfte machen, ne? Also da geht eine ganze Menge, aber noch mal eins zu Mendelssohn, ja, also diesen ehemaligen britischen Botschafter in den USA, der hatte wohl auch ähnliche Vorlieben wie Epstein, und da gibt es einen unappetitlichen E-Mail-Verkehr zwischen Mendelssohn und Epstein, in dem die beiden sich über Prinz Andrews Tochter Beatrice austauschen. Und darin scherzt Epstein über haha Inzest. Und nachdem so Mendelssohn sich als Lord Präsident von Prinzessin Beatrice bezeichnet hat, also es ist alles schon, das ist halt alles so eine Verknüpfung aus Sex und Pädophilie, Erpressung, Geld, Macht, ja. Aber zu Bill Gates möchte ich auch noch ein Wort sagen, der ja jetzt durch die TV-Shows tingelt und bereut, Epstein jemals gekannt zu haben. Jo. Ganz interessant ist, was seine Ex-Frau Melinda in einem Podcast über seine Mails sagte. Die hat jetzt gesagt, ich bin so froh, dass ich mit dem Schmutz nichts mehr zu tun habe. Und es wurde ja auch immer gemunkelt, dass diese Kontakte zu Epstein der Scheidungsgrund gewesen sind.
Das kann ich sogar ausführen.
Du warst dabei, oder?
Na, es gab die Woche eine Meldung oder eine Theorie, auch aus den Epstein-Files, die ich sehr, ja, fast schon amüsant fand. Also es war ja so, es gibt diese Kontakte, Epstein und Bill Gates. Und Bill Gates ist natürlich Microsoft und Xbox Live und es hieß, Jeffrey Epstein hat gerne Xbox Live gespielt und wurde da irgendwann gebannt, also gecancelt, weil er sich mit irgendwelchen Kids da übergriffig, also nicht im sexuellen Sinne, sondern die haben sich beschimpft dort gegenseitig beim Computerspielen und Bill Gates hat ihn gebannt. Aber der Hintergrund ist, dass Bill Gates irgendwie eine russische Nutte von Epstein gekriegt hatte und er hat sich bei der was weggeholt und dann brauchte er Antibiotikum und hat Jeffrey Epstein angebettelt, ihm das zu besorgen. Und dann haben sie zusammen angeblich der Frau von Bill Gates das untergejubelt, weil die durfte es natürlich nicht wissen und ihr das immer ins Essen gemischt. Und danach wollte Bill Gates immer noch weiter Kontakt zu ihm haben. Und der Epstein hatte aber anscheinend keine Lust mehr, weil der Nerd hat genervt. So habe ich es rausgelesen. Und dann ist er sauer geworden und hat ihn auf Xbox Live geblockt.
Es gehört zu den vielen.
Das ist so die Story.
Es gehört zu den vielen Unklarheiten. Also diese Antibiotika-Geschichte wurde ja von der besagten Melinda Gates vielsagend nicht bestritten in besagtem Podcast. Ja. Bill Gates behauptet, diese E-Mail, aus der das hervorgeht, die habe Epstein an sich selbst geschickt. Das habe ja alles gar nicht so gemacht. Und es ist noch eine vergleichsweise amüsante Episode, muss man sagen. Denn wenn da nun erwachsene Menschen, Prostituierte, vergenusswurzeln und sich dabei was wegholen, ist das alles etwas, da kann man nun boulevardesk Interesse dran haben oder nicht. Aber tatsächlich ist ja in diesen Epstein-Files ein inflationärer Verwendung von Begriffen aus der pädophilen Vergewaltigungsszene. Da wird von Käsepizza gesprochen, Cream Cheese als Codewort für kleine Mädchen, Hotdog als Codewort für kleine Jungs. Es tauschen sich Männer darüber aus, ob sich denn tatsächlich 47 Männer eine Käsepizza oder ein Stück Pizza teilen müssen oder ob jemand wohl eine Käsehalterung mitbringen kann, damit es beim nächsten Mal bequemer wird. Man kann nur erahnen, was für Schrecklichkeiten dahinter stecken. Und alle die über lange Jahre gesagt haben, das sei ja alles nicht beweisbar.
Pizzagate mit den Clintons. Ja, genau. Jetzt kommen die Clintons wieder ins Spiel, die sich ja demnächst vor dem Untersuchungsausschuss äußern wollen, nachdem sie quasi dazu gezwungen wurden. Ja, das wollten sie nämlich zuerst nicht. Ja, das ist schon hochinteressant, weil Pizzagate, Hillary Clinton wurde damals immer nach vorne geschickt mit Pizzagate, so nach dem Motto, da werden halt also diese Missbrauchsringe und die Clintons wären da drin verstrickt.
Ja, konkret das, ja diese Pizzeria Podesta. In Washington, ne? Konkret ging es um eine Pizzeria in Washington DC, die als Umschlagplatz dienen sollte, nur für die das vielleicht entfallen war. Entschuldige, Melina.
Ja, und das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Und interessant ist natürlich auch die Frage, ich halte persönlich Epstein nicht für einen ganz großen Player, sondern eher für einen Handlanger, der so wie eine Spinne so ein weltweites Netzwerk aus Sex, Macht, Geld, Erpressung, Philophilenring gesponnen hat. Aber er hat natürlich davon profitiert ordentlich. Aber da fragt man sich ja, wer steht über Epstein, ja? Ich meine, deutsche Medien und so ein paar Nafo-Schreiberlinge wollen uns ja sofort erzählen, er hat für die Russen gearbeitet. Das ist ja auch schon, ich glaube, das kommt da ganz automatisch aus deren Computer raus. Ja. Aber,
du meinst Clemens Vergin unter anderem von der Welt, ne, der das sofort als Auslandschef verbreitet hat. Ja.
Aber da steht sogar in seinem Profil, dass er ein Nafo-Lehrling ist, ja. Natürlich sind andere wahrscheinlicher, die ganz Mächtigen im Hintergrund. Ja. Also der hat ja an den Peter Thiel, den Überwachungsunternehmer, geschrieben, wie du weißt, repräsentiere ich die Rothschilds.
Ja.
So, damit kommt natürlich Israel ins Spiel, weil die Rothschilds sehen sich ja auch als Gründer Israels. Und es gibt natürlich schon sehr, sehr lange die Vermutung, Epstein sei ein Mossad-Agent gewesen. Gerade jetzt kursiert im Netz ein Foto, das Epstein aktuell in Tel Aviv zeigen soll.
Ja. Das ist auch lustig.
Ja, ich meine, das ist eine graue Haare, Rauschebart
und, wie heißt
und
das?
Mit Bodyguards. Also ich weiß nicht, der sieht aus wie Nick Nolte. Also
das Gerücht lautet, sein Fortnite-Account, Littlest Jeff, sei weiterhin aktiv, wie auch gleichnamiger YouTube-Account. Unter dem spiele er durchgehend weiter dieses Online-Spiel. Und deswegen lebe er. Und zeitgleich kursieren jetzt auch in der Bild-Zeitung plötzlich Zweifel daran, dass er sich in der Zelle damals damals selbst umbrachte. Ja. Das ist ja auch eine Sache, die bestritten wird von sogenannten Verschwörungstheoretikern, dass Epstein je starb. Dass er natürlich jetzt punktgenau auftaucht, ist auch interessant. Aber all das ist jetzt wieder hochgekommen im Zuge der Epstein-Falls. Ja.
Genau, man weiß das natürlich nicht. Dieses Foto kann in keinster Weise beweisen, dass es Epstein ist. Also vielleicht ist das. Weil warum sollte, ich meine, da ist ein grauhaariger Zausel, der mit Bodyguards durch die Gegend rennt. Ja? Auch komisch.
Ja, schon ich weiß in Tel Aviv einige. Ja, aber Christian Schneider, Entschuldigung, du stehst ja schon ganz scharf neben.
Also teilweise, es gibt die ganz finsteren Sachen und dann gibt's die Sachen, die sind so ein bisschen amüsant. Also dieses, dass er offensichtlich irgendwie gerne Computer spielt und angeblich jetzt gerade in Tel Aviv irgendwie Fortnite am Spielen ist, das ist ja schon hyperabsurd, so ein bisschen, ne? Was ich so ein bisschen zu bedenken gebe, ist, man weiß doch wirklich aber nicht, was ist echt, was nicht. Es ist alles besprechenswert und wir müssen genau hingucken, aber ich glaube, dass teilweise auch es gezielt benutzt wird, um es unseriös zu machen und um dann hinterher zu sagen, das stimmt ja alles nicht.
Ja.
Ne? Und dass das FBI da teilweise selber seine eigenen Zeugen ins Rennen schickt, um dann zu sagen, guck mal hier, das ist so eine wilde, bescheuerte Schwurbelei, wir brauchen es alles nicht zu glauben. Und ich da meine, muss man so ein bisschen vorsichtig sein teilweise, ne? Bei Sachen, die einfach nicht genau bestätigt sind. Und da denke ich, der Deep State hat da auch noch so ein bisschen ein Pferd im Rennen.
Ja.
Natürlich, das ist ja Krieg. Da sind ja alle Mächtigen dieser Welt, möchte man sagen, vermittelt. Liste, ne? Genau. Ja, wer steht nicht auf, wir stehen nicht auf der Liste.
Ja, wir würden Elena mal abwarten, wie lange, vielleicht irgendwann Preradovic, da sehe ich es. Auch mit Kreditkartenauszügen und so, wie die Frau von Gutenberg angeblich.
Ja, genau. Aber das war, glaube ich, nur, wer deswegen, von dieser Bank eine Kreditkarte hatte. Also ich glaube, da war jetzt nicht viel dran. Ja, ja. Gut, man weiß, am Ende weiß man es nicht, ja. Aber es ist ein Riesenkrieg, weil hier stehen Reputationen von den ganz, ganz Mächtigen. Ja. Ich meine, alle sind drin in diesen Epstein-Falls. Ja. Das heißt ja noch nichts. Ne? Musk hat jetzt sich auch erklärt. Also der, also das fand ich, ich habe mir das auch durchgelesen, wie Musk da erwähnt wird. Da kommt mir jetzt in keinster Weise irgendwie besonders komisch vor, muss ich gestehen.
Also bei Trump weiß ich es nicht. Das ist klar, ja.
Ja, ja, bei Trump weiß ich es nicht. Der Epstein hat sich ja auch überall eingezeckt. Der wollte ja immer dort Leute kennenlernen und so. Dann hat er ja auch so einen jungen deutschen KI-Forscher, dem hat er quasi zur Karriere verholfen. Also der hat sich die Leute überall abhängig gemacht, so nach dem Motto, man weiß nie, wann man die benutzen kann. Ja. So.
Das ist alles richtig. Was wir positiv wirklich also im Sinne von belegt sehen in diesen Epstein-Files ist, er selbst gab sich ganz offen aus als Vertreter der Rothschilds gegenüber Palantir. Das ist auch bestens seine Kontakte dort belegt. Besagte Pädophilensprache ist übermäßig verwendet und sein sehr enger Kontakt zum israelischen Geheimdienst Mossad und auch ehemaligem Staatsspitzen Israels, also Ehud Barak als ehemaliger Präsident unter nicht Präsident, sondern Premierminister Israels. Unter dem hat er laut FBI-Akten selber eine Ausbildung zum Mossad-Spion erhalten. All das geht aus diesen Unterlagen hervor.
Und der soll ja auch diese, diese Joffrey, also dieses 17-jährige Mädchen, die mit N, genau.
So, und das Interessante ist ja jetzt, und das ist momentan ja auch der Aufreger für die sogenannten alternativen Medien, diese offenkundigen Mossad-Verbindung, die Epstein hat, die Mossad-Agententätigkeit des Vaters seiner engen, teilweise, ich glaube, Verlobten und seiner langjährigen Geschäftspartnerin Ghislaine Maxwell. All diese Dinge sind ganz augenfällig und darüber wird so gut wie gar nicht berichtet. Weder in den sehr israelnahen Springer-Medien um Welt, Bild und Co., noch in den Ablegern dieser Medien wie News, Kontrafunk oder anderen oder auch Apollo News. Da wird zwar über Epstein einigermaßen leidlich berichtet, mehr als in den Massenmedien, aber diese sehr unangenehmen Israel-Verbindungen, nein, über die will man nicht sprechen. Und wer die aufs Tableau-Papier bringt, der ist natürlich ganz nah am mittelalterlichen Antisemitismus, so einige Ausfälle von beispielsweise einem News-Vertreter. Christian, es ist ja unappetitlich.
Ich mag den Felix. Ja, ich muss es sagen. Sorry, ich kenne ihn persönlich und ich schubse den hier nicht vom Bus, aber ich habe das auch gesehen, was du gepostet hast. Ich habe eine Theorie dazu.
Ja.
Ich glaube, es ist tatsächlich, ich glaube, die meinen das nicht böse. Ich glaube, es ist gut gemeint, weil es gibt, einerseits gibt es diese Verbindungen.
Was meinen die nicht böse? Entschuldigung, was meinen die nicht böse?
Na, dass die...
dass sie es verleugnen, dass sie es verschweigen.
Ja, was... Ja, du benennst es ein bisschen heftiger, als ich es tun würde. Der Punkt ist, ich glaube, sie haben die Befürchtung, dass es gibt Leute, die wirklich eine Judenpsychose haben.
Ja, und natürlich.
Die wirklich, wirklich...
Und so nährst du sie. Haben, die so nährst du sie.
Ja, ich glaube auch, es hilft wahrscheinlich nicht. Ne, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, sie meinen es eigentlich... Sie wollen so ein bisschen sich distanzieren von... Es gibt ein paar ganz finstere Leute da draußen, die wirklich nichts Gutes im Sinne haben und die überall wirklich die Juden dahinter sehen. Also wirklich überall. Ne? Und die möchten die nicht füttern. Und ich weiß nicht, ob es hilft oder nicht.
Nee, tut mir leid, Christian. Okay. Sorry, nee, tut mir leid. Also nein, es ist im Gegenteil wirklich das allerletzte. Also bei Kontrafunk kann man sagen, das ist Radio Zion. Die machen nichts anderes, als in blanker Jubelmanie alles, was aus der israelischen Regierung kommt, hochzuquatschen und verleugnen jetzt diese Dinge. Und da muss man fragen, wer bezahlt euch? Wer bezahlt euch fürs Schweigen? Und da fällt einem der Mossad zuerst ein. Wer bezahlt euch fürs Verschweigen solcher Dinge? Ist darauf einzugehen. Naja. Darauf einzugehen.
Glaubst du wirklich, dass die den Geld über... Also wie funktioniert das, Paul? Sag mal.
Ganz einfach. Guck dir Artikel an, wie beispielsweise von Apollo News, wenn da groß getitelt wird, der wahre Architekt des Friedens in Nahost. Dann ist da ein Foto von Bibi Netanyahu. Und es folgt ein Lobgeseier, dass man sagt, wer erfindet so etwas? Ja? Also die Indizien dafür sind einfach erdrückend. Und da muss man die Frage stellen, wie kommen sie zu diesem Verschweigen? Und du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Es gibt kranke Antisemiten da draußen, die wirklich hinter allem die Juden vermuten und denen das sehr, sehr gelegen kommt.
Wenn das Wetter schlecht ist, sind es die Juden. Ne?
Korrekt, korrekt. Sowas gibt es leider immer wieder. Aber es ist genau der falsche Weg, solche drängenden Tatverdächtigungen wie hier durch Israel und den Mossad irgendwie unterzuspülen. Denn genau das nährt ja die mehr davon, dass nun alle möglichen dunklen Kreise überall die Juden schützen wollen. Das muss raus, das muss ans Licht.
Ja, aber ich glaube, in erster Linie handelt es sich um eins der vielen Tabus in Deutschland. Ja, und diese Tabus sind natürlich in den letzten Jahren auch, um die Meinungsfreiheit einzuschränken, um die Bürger ruhig zu stellen, um Kritiker einzunorden, sind die natürlich extrem gewachsen. Und niemand traut sich, bei News und Kontrafunk, ich weiß es, ich kann es nicht beurteilen, aber viele andere machen es ja auch genauso, wo man denkt, hey, ihr könnt doch mal zumindest mal hinterfragen. Sie machen es nicht, weil sie Schiss haben, sofort die Antisemitismuskeule zu bekommen. Mhm. Ja, und die kriegst du ja, kriegen ja sogar Juden.
Und sie schwingen sie selber. Ja, besagter News-Reporter macht es ja selber.
Ja, mag ja so sein. Mag ja auch so sein, dass das manche so denken. Aber es gibt andere, die sich nicht trauen oder die denken, um Gottes Willen. Unsere Reputation ist im Eimer. Hm. Dieses Tabu fassen wir nicht an, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Ja.
Und das ist immer der Einstieg in eine Diktatur.
Ja. Ja,
also da laufen wir ganz klar hin. Einfach eins nach dem anderen, ein Tabu nach dem anderen, da wird die Mauer immer höher gezogen und im Grunde, irgendwann traut sich keiner mehr was zu sagen, außer uns natürlich.
Und wie es der Zufall will, nichts hat ja mit irgendwas zu tun in unserer Demokratie. Da berichtet die Junge Freiheit, die Zahl der Abonnenten der Druckausgabe des Magazins Spiegel ist im vierten Quartal 2025 gefallen um sattere 11% auf 23.177 Stück. Es sind immer noch viele, die da verkauft werden, muss man sagen, knapp 200.000. Aber die Altmedien sind in freiem Fall. Meine Prognose, Christian, ist, gewisse Freimedien werden sich da bald anschließen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Damit meine ich auch deinen Kumpel.
Okay. Ich glaube eh, dass das alte Redaktionsmodell vorbei ist.
Ja,
also so oder so.
Völlig, ne?
Und sowas, was wir machen, das ist die Zukunft eigentlich.
Ja, weil genau.
Also, und auch News und Apollo, die halten ja an diesem Redaktionsmodell noch fest, obwohl die alternativ sind. Ne?
Ja, auch an den Geldgeber, würde ich meinen.
Ja, und im Übrigen gibt es eine interessante Allensbach-Umfrage, die ist, glaube ich, so 2 Monate her. Mhm. Ja. Danach glaubt nur noch 1/5 der Bevölkerung den Altmedien.
Immerhin.
Ja?
Ne?
Ganz interessant. Das erklärt natürlich auch den Absturz von Spiegel und Co. Ja, 1/5.
Boah, ich hätte gedacht, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute doch noch von denen komplett programmiert sind. Wenn das so eine niedrige Zahl ist, dann ist es echt krass. Wenn man so auf die Straße geht, hat man den Eindruck, fast jeder
ist
dann noch komplett ferngesteuert.
Und weil das so ist, könnte man fast meinen, da koinzidieren diese Epstein-Enthüllungen. Und ja, mir ist bewusst, dass diese Koinzidenz wahrscheinlich keine ist. Da fallen diese Epstein-Enthüllungen zusammen mit der Information, die der Justizausschuss der Republikaner im US-Repräsentantenhaus verbreitet. Welch ein Zufall. Zeitgleich enthüllen nämlich die Republikaner, von denen sehr wenige bisher in den Epstein-Falls belastet werden, auf ungeklärten Gründen. Die enthüllen auf X, dass offensichtlich diesem Ausschuss seit Jahren jetzt Dokumente zur Verfügung stehen, und diese Dokumente haben sie veröffentlicht, die zeigen, wie die sogenannte Europäische Union in Form ihrer Kommission massive Wahlfälschung in den Insassenstaaten der EU betreibt. Bekannt war ja, und wir haben hier auch drüber gesprochen, die Einflussnahme in Rumänien, die publik wurde, aber selbst 2 Wahlen in den Niederlanden und anderen EU-Staaten sind nach den Unterlagen dieses Komitees massiv manipuliert. Das wurde auf X bekannt gegeben und Potzblitz, wie es der Zufall will, wird so ziemlich genau zur gleichen Zeit in Paris das X-Büro überfallen von staatlichen Handlangern und Elon Musk selbst wird vorgeladen mit Vorwürfen, zu denen er Stellung nehmen soll, wegen angeblicher Verbreitung von Kinderpornografie auf der Plattform X. Und weiterer Zufall, wie es der Zufall will, verlangt eine spanische Ministerin nun das komplette Verbot von X in Spanien für junge Menschen. Die müssten geschützt werden vor dieser Plattform und auf eins berichtet, auch die CDU will nun bei ihrem Parteitag beschließen, ein Verbot für soziale Medien für unter 16-Jährige. Einen entsprechenden Antrag gibt es. Dort heißt es, ein gesetzliches Mindestalter für offene Plattformen flankiert durch verpflichtende Altersverifikation, setzt eine klare Schutzgrenze und bla bla bla. Ich mag es gar nicht weiter zitieren.
Ja, darf ich noch etwas sagen zu diesem Vorwurf dieses Ausschusses der Republikaner in den USA zur EU, also in Sachen EU? Was für die EU nicht unbedeutend und vielleicht sogar gefährlich sein könnte. Die USA sagen ja nicht nur, dass die EU in Europa Wahlen beeinflusst oder fälscht. Sie sagen ja auch, dass sie die freie Meinungsäußerung in den USA bedrohen. Ja. Das ist im Grunde auch so ein Kernpunkt, weil die großen Technologiekonzerne, die zensieren, also auch die Amerikaner mit ihren Meinungsäußerungen, einfach um den europäischen Gesetzen nachzukommen, damit sie nicht irgendwo da also so viele verschiedene Systeme haben. Und darüber regen sich die Amerikaner natürlich zu Recht auf. Und ich bin mal gespannt, weil ich meine, Vance, Trump und Uschi sind jetzt nicht Best Friends. Ja?
Nee, und in Wyoming gibt es jetzt eine Gesetzesänderung, nach der Amerikaner die EU verklagen können in Wyoming, wenn sie durch externe Einflussnahme zensiert werden. Das ist das Erste. Da könnten bald Gerichtsverfahren losgehen. Aber letztlich, es gehört ja zusammen, oder? Also Christian, die EU schießt aus allen Rohren auf die Restfreiheit.
Das ist ja schon lange. Also wir wissen das ja schon lange, dass ganz massiv von den Regierungen vom Deep State auf die sozialen Netzwerke eingewirkt wird, um im Prinzip Propaganda zu machen, um Leute zu canceln. Und das ist ja alles, das kam ja richtig groß raus mit den Twitter-Files, aber auch da wussten wir es schon davor. Russian Collusion, all diese Sachen. Jetzt bei, wo du Spanien gesagt hast, da kommt noch was dazu. Der Pavel Durov von Telegram, der hat auch einen langen Brief geschrieben an die User von Telegram. Auf ihn wurde eben ähnlich eingewirkt wie auf X und Elon Musk. Also da gab es ähnliche Töne. Auch wieder mit dieser Altersverifizierung und so weiter. Und dann wieder Hass und Hetze, all dieser Orwellsche Clownsprech, im Prinzip unsere Rede zu regulieren und um alle, die irgendwie nur ein bisschen aufmucken, wegmachen zu können, aus dem Internet ausschließen zu können. Ne? Und das ist einfach das Ziel und das ist die Richtung, in die es geht seit Jahren und es gibt keine Anzeichen, dass das irgendwie in eine andere Richtung geht und da müssen wir drauf vorbereitet sein. Also wir haben eben gesagt, das alte Redaktionsmodell ist vorbei und wir sind die Zukunft, aber für mich ist ganz klar, sie werden versuchen, uns weiterhin zu verbieten und die werden die Daumenschrauben anziehen und das wird alles noch 10-mal härter. Aber es ist auch für mich eine weiße Pille, weil je tyrannischer die werden, desto mehr Angst haben sie. Also das ist wirklich alles ein untergehendes Königreich.
Aber was ich mir gedacht habe, was ich auch ganz interessant fand, ich meine, Informationskriege oder Informationen überhaupt spielt sich heute hauptsächlich eigentlich komplett im Internet ab. Und deswegen will es ja auch jeder kontrollieren inzwischen. Ich weiß ja noch, wie das Internet am Anfang als große Freiheit gefeiert wurde. So Hort der Meinungsfreiheit und so weiter. Und das wird dem Internet oder uns jetzt auch zum Verhängnis. Das heißt aber für mich, Freiheit und Demokratie waren immer nur Fassade. Auch vor dem Internet, das wussten halt nur wenige. Ja,
genau.
Das war beherrschbar. Und jetzt ist es ein Problem, weil eben alle Zugang zu diesen Informationen haben. Und deswegen wird dieser Krieg so öffentlich. Früher hatten wir unsere Zeitung, da hatten wir so ein paar Fernsehsender, kein Internet. Wir haben vielleicht in der Kneipe geredet, aber wir erfuhren nicht, was jemand in Amerika darüber denkt, welche Informationen ein Whistleblower in Australien hat. Ja. Und das ist das Gefährliche. Früher konnten wir so leicht kontrolliert werden. Verstehst du? Innerhalb dieses Systems gab es das linke Spektrum, das rechte Spektrum. Da konnten wir uns im kleinen Kreis so ein bisschen streiten. Aber wir haben nie erfahren damals, wie die Welt wirklich funktioniert.
Ja.
Und seit wir das eher erfahren oder seit wir Zugang zu diesen Informationen haben, Seitdem wird dieses Internet bekämpft. Also es war im Grunde nie anders. Ja. Nur jetzt wissen wir es.
Das Irre ist ja, das Ganze, was du auch hier ausgebreitet hast, Christian, über die Wahlfälschung auch der EU und die Einflussnahme, das Ganze ist sogar durch die EU selbst in Form eines Handbuchs belegt. Man mag es kaum glauben, das sind also nicht nur Dokumente, die Afrikaner produzieren, sondern die Amerikaner haben ein Handbuch freigegeben, ein Handbuch der Borderline-Inhalte mit extremistischen Inhalten. Da listet die EU, wie immer gibt es die Links zu all diesen Quellen natürlich im Newsletter zu unserer Sendung. Nie war es wichtiger denn je, dass ihr bei den freien Medien, die die Zukunft sind, ob nun wir das hier sind oder ganz andere vielleicht, die vielleicht viel besser für die Zukunft geeignet sind, aber dass ihr dort auch eure Internetadressen, eure persönlichen hinterlasst, also ihre E-Mails im direkten Kontakt bleibt, denn es kann jederzeit sein, dass man verbannt wird von irgendwelchen Plattformen. Da seht ihr jedenfalls ein Handbuch, in dem dann aufgeführt ist, populistische Rhetorik, Anti-Regierungsinhalte, Anti-Eliteninhalte, politische Satire, Anti-Migranten und islamophobische Inhalte. All das listet die EU auf, ja, als etwas, das verfolgt werden muss. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sein, es hagelt seit einiger Zeit Volksverhetzungsanzeigen und Rechtsverfolgungsmaßnahmen, die unglaublich viel Geld kosten. Deswegen auch mein Hinweis am Anfang dieser Sendung. Also sie schießen wie verrückt. Ja. Ich deute es wie du, Christian. Es sind leider nicht letzte Zuckungen, aber es ist Ausdruck der Angst. Und so verstehe ich auch eine offizielle Äußerung des französischen Außenministeriums unter dem Handle French Response. Twittern die ja oder posten die auf X und reagieren sofort auf den Vorwurf von Elon Musk, dass die Durchsuchung in Paris ja politisch motiviert sei. Da reagieren sie mit der Feststellung tatsächlich, dass diese Behauptung von Elon Musk, Zitat, vielleicht auf irgendeiner Insel wahr sein möge, aber nicht in Paris. Und ich meine, das muss man erstmal schaffen, ja. So muss man sich erstmal verraten. Da muss man nicht Sigmund Freud für sein. Die Franzosen beziehen sich aktiv auf Epstein Island über ihren Wirtschaft, obwohl niemand das behauptet hat. Ja. Das ist derartig verräterisch.
Das ist, eigentlich ist das, sie verhöhnen uns, ne? Also das ist so...
aber sie verhöhnen uns ganz offen. Ja, also zum Beispiel, dass sie die Wahlen fälschen. Das hat ja der Ex-Zensurkommissar Breton bei Radio Monte Carlo ganz offen zugegeben. Er hat damit geprahlt und hat auch gesagt, wir werden das mit anderen Ländern, auch mit Deutschland machen. Und vor der Europawahl wurden ja kritische Stimmen stumm gestellt und die offizielle Wahrheit ganz nach oben auf die Timelines gespült. Angesagt, offen verkündet von Ursula von der Leyen. Ja. Natürlich, sie verarschen uns ganz, ganz offen.
Mhm. Ich glaube aber auch, dass es bei ihnen sticht und sie es sich einfach nicht verkneifen können. Also ihnen kann sowieso noch nichts passieren. Die haben ja noch ihr untergehendes Königreich. Aber eigentlich müssten sie sich das verkneifen. Mhm. Aber sie können es nicht, weil es so sticht.
Und, deswegen
muss dieser Spruch raus.
Sie stimmen alle mit ein. Auch der zwischenzeitliche etwas stille Berufsterrorist und Massenmörder Tedros als Chef der sogenannten Weltgesundheitsorganisation jeder mörderischen Terroristenbude, aus denen die USA gerade ausgetreten sind, der äußert sich auf X und stimmt da unmotiviert dem spanischen Premier Pedro Sanchez zu, der ja jetzt die Social-Media-Sperren erlassen hat oder lassen möchte. Tedros stimmt zu und sagt, Social-Media-Regulation ist wichtig. Die Plattformen müssen besser dazu gezwungen werden, die Gesundheit von Kindern zu beschützen. Ich meine, du bist auch Vater. Es kommt einem alles hoch, wenn ein Netzwerk von pädophilen Mördern permanent den Kinderschutz nach vorne schiebt und sagt, wir tun das alles für die Kinder. Aber
die ganze UN inklusive WHO, das ist eine einzige Verbrecherbande, ja. Also man muss immer nur das Gegenteil von dem annehmen, was die so in die Welt raushauen. Egal welches Racket von denen.
Das ist eine Antwort.
Interessant gehört natürlich mit dazu, ja.
Milena. Aber interessant ist, wie alles auf Linie gebracht werden soll. Ich bin diese Woche auf eine Meldung gestoßen, dass jetzt der deutsche Film einen Booster bekommt. Und zwar von 15 Milliarden Euro in 5 Jahren, ja. Von Weimar, also Wolfram Weimar, das ist der Propagandaminister von Deutschland, also Kulturstaatssekretär wird das verbrämt, ja. Und damit wird alles auf Linie gebracht. Der deutsche Film, der ist ja eh schon stramm,
so.
Ja, und Vogue, ja, und wahrscheinlich kränkelt er auch deswegen so. Und jetzt springt halt der Staat ein mit diesen Milliarden.
Ja.
Und das ist Nanny-Geld, weil die Studios werden genau wissen, wem sie das zu verdanken haben, ja. Und ich tippe mal, die Anzahl der kritischen Filme wird sich von 1 auf 0 einpendeln. Ja, so ungefähr.
Kritische Filme?
Ja, aber ich meine, das erinnert mich, entschuldige, man soll ja keine Nazi-Vergleiche machen, ne? Aber es erinnert natürlich an die historische Persönlichkeit, also nicht Weimar selber, sondern das Tun an Goebbels, ja? Das hat er auch gemacht. Ja, also für Goebbels war diese Filmindustrie natürlich gut noch wichtiger.
Ich bin kurz davor, Goebbels verteidigen zu müssen, was ich niemals tun würde. Aber zumindest die intellektuelle Liga von Goebbels war eine ganz andere als die von Weimar. Auch. Also zumindest rhetorisch.
Ja.
Wo du Weimar?
Ja, ich will ja auch gar nicht Weimar. Im Grunde will ich ja eher nicht Weimar mit Goebbels vergleichen, sondern ich möchte eher das System
schon klar. Und die
miteinander vergleichen.
Völlig richtig. Und die Widerwärtigkeit ist sicherlich bei der Widerwärtigkeit von Goebbels mittlerweile angekommen. Wo du Weimar erwähnst, Apollo meldet dieser Tage, dass die Staatsanwaltschaft Berlin sich nun entschieden hat, kein Ermittlungsverfahren gegen Kulturstaatsminister Paul von Weimar, ja, kein Surprise, einzuleiten für seine Lobbykontakte. Hörer dieser Sendung erinnern sich, Wolfgang Weimar ist ein bis ins Mark korrupter Funktionär dieses Unrechtsregimes und verdient sich eine goldene Nase mit Raubsteuerveruntreuung, indem er dort Kontaktbörsen veranstaltet, Tegernseer Gipfel und nichts anderes tut, als seinen eigenen Scheinverlag damit zu protegieren und das ganz offen durch Korruption. Aber natürlich hat die Berliner Staatsanwaltschaft keine Kapazitäten, das zu verfolgen. Ich grüße meinen Lieblingsstaatsanwalt, Herrn Plog von der Berliner Staatsanwaltschaft, der mich derzeit mit, soweit ich weiß, 3 frischen Verfahren verfolgt.
Raubsteuerveruntreuung, was du auch für Wörter drauf hast. Aber dann müssten wir auch gleich, wenn wir schon über Gerichte reden, dann müssen wir doch ganz kurz über das Verwaltungsgericht Schleswig reden.
Oh ja, sehr gerne.
Daniel Günther, ja, dieser Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, so hat er sich ja auch als so quasi in seiner Rolle bei Lanz vorgestellt. Ja. Ne? Ich bin nicht als Bürger hier, sondern ich bin Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. Und dann hat er ja News beschimpft, ja, also als Feinde der Demokratie und so weiter. Mhm. Dann ist News ja vor Gericht gezogen mit Herrn Steinhöfel, dem Anwalt, dem großen Medienanwalt, der sich jetzt sehr ärgern dürfte. Er hat nämlich verloren, weil das Verwaltungsgericht Schleswig hat Günther verteidigt, indem es sagt, er hat nicht als Ministerpräsident gesprochen, ja, sondern als Parteimitglied, als Parteimensch dort, also als CDU-Partei.
Obwohl er das Gegenteil selber festgestellt hat in der Sache.
Ja, aber da sagt dieses Gericht, naja, das hat er ja in einem anderen Zusammenhang gesagt. Also er war einmal als er war mehrfach in dieser Sendung, einmal als Ministerpräsident, einmal als Privatperson und einmal als CDU-Mitglied.
Ja, die Dreifaltigkeit, das ist
ja,
die
Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit ist Daniel Günther.
Als ob irgendjemand ihn als Privatperson sprechen möchte.
Niemand, nicht mal seine Mama. Christian, nicht mal seine Mama interessiert sich für den Privatmann Daniel Günther. Natürlich, das Irre ist ja, und ich glaube...
Nicht mal Epstein hat sich für ihn interessiert.
Ja, das ist ja nun auch... Also das ist das Einzige, was man positiv noch finden kann, vielleicht an der unfassbaren Erbärmlichkeit der deutschen Korruption, dass sowas nicht passiert. Wobei, Marcel Luther hat dieser Tage auf X ja völlig zu Recht gepostet, wir sollen uns da in Deutschland jetzt nicht zu sehr freuen, weil nichts von dem, schreibt Marcel Luther, was dort an perverser Pädoverbrecherschaft enthüllt wird, ist weit weg aus Deutschland. Luther schreibt wirklich, die geheimen Gangbang-Partys mit minderjährigen Zwangsprostituierten, organisiert vom IG Metall-Vertrauensmann Mustafa Effe, sind Berliner Realität. Auch hier hatte ich vor Jahren, schreibt Marcel Luther, darauf hingewiesen, dass nicht nur die Freier nicht ermittelt wurden, sondern auch die Namen der bereits bekannten Freier aus den Akten wieder entfernt wurden. So Marcel Luther, der ja als Abgeordneter in Berlin im Innenausschuss und auch in Geheimausschüssen für die Innenpolitik und die Sicherheitspolitik zuständig war. Also es gibt keinen Grund, sich zu freuen und zu glauben, dass das in Deutschland ein weniger virulentes Problem sei natürlich. Das wollte ich dir nicht unterstellen, Milena, um Himmels Willen.
Ja, aber Marc Dutroux, natürlich, ich erinnere mich, in den 90er Jahren, Marc Dutroux, wo plötzlich, ich glaube, es waren 24 oder 27 Zeugen sind auf dem Weg des Prozesses verstorben, ermordet worden. Ja? Ja. Das war eine ganz, ganz finstere Geschichte. Da gibt es so viele. Ja. Also ich glaube, das ist absolute Realität. Ja. Das ist die Parallelwelt, in der Kinder leiden. Ne?
Ja, der Abgrund an Pädophilen und auch offensichtlich satanistisch zumindest vermengten, was auch immer, welchen Grund es dafür auch immer gibt, dass diese satanistischen Motive immer wieder in Bildern, in Wortschiffren und in Verhaltensweisen auftauchen, dass ich in keiner Weise deuten kann, weil mir da die esoterischen Hintergründe für fehlen, um zu verstehen, wie dieser Zusammenhang hergestellt werden könnte. Und ich will nicht mal andeuten, dass Satanismus in irgendeiner Weise mit einer Häufigkeit von jüdischen Tätern zusammenhängt. Das wäre frei von jeder Belegbarkeit. Aber wir sehen eben, Entschuldigung?
Warum sagst du es dann?
Nein, weil das die Unterstellung ist. Weil das ja die Unterstellung ist. Okay. Man darf es nicht aussprechen. Doch. Das ist der Vorwurf, der auch von besagten News-Reportern dann kommt. Man würde ja damit mittelalterliche Aberglauben verbreiten über die Täterschaft von Juden im Allgemeinen, was natürlich böswilliger Blödsinn ist, wenn man hier ganz klar zeigt, Mossad und Israel sind damit verbunden. Das hat nichts mit einer allgemeinen Täterschaft von Juden zu tun oder ähnlichem. Aber nee. Tatsache ist eben, dass diese satanistischen Motive in diesen Akten immer wieder vorkommen, dass Mossad und Israel immer wieder vorkommen, dass eine riesige Liste von auch aktiven Politikern, Howard Lutnick beispielsweise, US-Handelsminister, unter Trump, dass all das dort ist und geklärt werden muss und diskutiert werden muss und das eben bis nach Deutschland reicht. Wie du auch schon sagtest, bis offensichtlich in Belgien und andere Zusammenhänge, ist dieses Pädomotiv, von dem ich immer wieder in ekelerregender Weise fasziniert bin. Wie kann das sein? Also das ist ein Motiv, das wir im Privaten...
Es gibt Menschen, die sind so mächtig, dass die wirklich irgendwann, die haben Langeweile, da gibt's nichts mehr, was die noch machen können, nichts kribbelt mehr und dann geht es so los. Irgendwann.
Ja, okay, Christian? Entschuldige. Irre ist doch, das müssen doch Polizisten, Bodyguards, Leute decken, die selbst Kinder haben. Da muss doch irgendwo jemand sein. Naja, also wenn ich daneben stehe.
Nimmst du die ähnlich denken, verstehst du? Das geht ja durch alle Schichten. Das sind ja nicht nur die Mächtigen, Pädophilen. Also es gibt ja auch diese Babyklinik, als Babyzuchtstationen in Afrika. Ja? Mhm. Da haben sie in Nigeria letztes Jahr oder vorletztes wieder ausgehoben, ja. Hm. Da werden Frauen entführt, geschwängert oder schwangere Frauen entführt und da reingesetzt, dann werden die Babys hinterher verkauft. Hm. Und da hört die offizielle Berichterstattung der Mainstream-Medien auf, ja. So nach dem Motto, ja, das ist eine afrikanische Sache. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Die werden ja nicht in Afrika meistens verkauft, sondern die werden durch die Welt verkauft. Und da sind wir wieder bei satanistischen Ritualen. Teilweise werden sie genau dafür oder halt auch zum Organhandel. Es gibt da viele Möglichkeiten, ja. Aber nur weil die dort eins ausgehoben haben, eins von diesen Zuchtstationen, heißt das ja nicht, dass es nicht ganz viele gibt. Nee. Also es spricht eher dafür, dass es ganz viele gibt weltweit und das in den ärmeren Ländern ganz sicher.
Ja, in Lateinamerika auch. Es gibt ja diesen Film The Sound of Freedom, der ist irgendwie ein, zwei Jahre alt und da wurde auch von den Mainstream-Medien so auf den Filmemachern rumgehackt, wie aus den ähnlichen Gründen, die Paul eben geschildert hat, aber das sind einfach Fakten. Also, dass da auch ähnliche Dinge passieren, wie Milena sie gerade in Afrika beschrieben hat. Mhm. Und die werden dann in die USA gebracht, die Kinder. Ja, so halt, ne? Also, das ist schon Fakt. Das gibt es.
Ich muss auch sagen, die einzige Fazit aus diesen Vorgängen, weil es gibt ja viele, die auch zynisch und gebrochen darauf reagieren und sagen, das war so, es wird immer so sein, das ändert gar nichts. Aus meiner Sicht ändert das alles. Das, was da jetzt hochkam an Belegen dafür, sagt mir eben, dass ich das hinter allem vermuten muss, dass ich bei allem, was mir auffällt da draußen, davon ausgehen muss. Und ich kann nur ganz klar sagen, würde mir so jemand wie Hillary Clinton persönlich begegnen, weiß ich, was ich als Vater tun würde. Und ich bin der Meinung, tatsächlich ist es Zeit, dass wir nicht mehr auf irgendwelche Apparate und Hoffnung von außen schauen. Solche Dinge, da muss jeder tätig werden, der es sieht. Wenn nur die Möglichkeit besteht, ich wünsche mir, dass andere Menschen, wenn sie den Eindruck hätten, dass sowas im Umfeld meines Kindes passiert, dass sie im Zweifelsfall Rechenschaft verlangen, dass sie sich einmischen, dass sie hingucken und nicht irgendeinem Menschen etwas unterstellen, wofür sie keine Handhabe haben, aber eben schauen, was da ist, was da vor sich geht. Und tatsächlich weiß ich, dass ich das seitdem tun würde und tun werde, dass ich tatsächlich derartig bösgläubig geworden bin im Kontext mit dem, wie mit Kindern umgegangen wird. Und ich hoffe, dass das ganz vielen Menschen ähnlich geht, weil wir hinschauen müssen, weil wir im Zweifelsfall all diesen wirren, wahnsinnigen Theorien, von denen sich so viele jetzt bestätigt haben, von denen zumindest gibt es so harte Indizien, dass man denen nachgehen muss. Für mich hat das einfach die Vorzeichen verändert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Menschen so ähnlich geht und interpretiere eben auch die harte Gegenwehr des Regimes als ein Zeichen dafür. Und das bringt dann uns auch wieder zur Tagespolitik, wenn man dann liest, dass beispielsweise der Deutschlandfunk berichtet, unsere Innen-Nancy, Herr Dobrindt, will den Verfassungsschutz, den politischen Inlandsgeheimdienst jetzt, Zitat, zu einem echten Geheimdienst ausbauen. Milena, man muss genau zuhören. Er wolle aus dem Nachrichtendienst einen echten Geheimdienst mit wirksamen operativen Fähigkeiten machen. Das sagte Dobrindt der Augsburger Allgemeinen. Zudem soll die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten wie denen Israels ausgebaut werden, damit du Bescheid weißt.
CIA.
Ja.
Ja. Ja, ja, ich meine, der Verfassungsschutz sollte eigentlich Verfassung schützen. Ja gut, ja, ich meine, das ist ja ganz klar, wenn Staatsschnüffler in diesen Zeiten mehr Befugnisse bekommen, dann können sie halt ihre Arbeit besser machen, ja, und die Arbeit klar. Sind wir.
Ja, so und, kann man es sehen, ja.
Also der bei Ben Ungeskriptet war mal der Maaßen. Und der hat das ein bisschen erklärt, wie das abläuft und wie auch die Kooperation mit anderen Geheimdiensten abläuft und dass wir beim Verfassungsschutz wirklich tatsächlich, ich wusste das gar nicht, davon reden müssen, dass das eigentlich reine Bürokraten sind. Ne? Und wenn ich das hier richtig verstehe, meint er, man müsste eigentlich jetzt Leute ins Feld schicken.
Nee, das gibt's schon.
Nein?
Also ja, das meint er. Aber ich kenne Leute im Feld vom Verfassungsschutz und die sind unterwegs, ja, getarnt mit, wie man das kennt.
Ich dachte, das dürfen voller, die nicht.
Doch, doch. Das doch, dürfen das die und das machen
der
die.
V-Leute.
Nein, auch Herr Maaßen.
Ja, V-Leute meine ich nicht.
Nein, richtige Agenten, so wie man das aus dem Film kennt. Die
so
gibt es zuhauf.
Okay.
Naja, nee, so nicht. Also die sind schon nicht so, wenn man sie persönlich trifft, sind sie jetzt, wirken sie nicht derartig respekteinflößend wie ein 007. Aber sie sind mit angeklebten Bärten, Masken da draußen unterwegs, geben sich als Jaja, geben sich aus als alle möglichen Dinge, infiltrieren, fotokopieren, sprechen an. Das macht der Verfassungsschutz in voller Dröhnung, hört Telefone ab, von meinen weiß ich's, okay. Und
ja,
ist da unterwegs.
Das ja, ist ja
nein, sie sind auch operativ im Feld unterwegs, ja. Mhm. Das allerdings, wie sie sich selber beschweren, es gibt da ja interessante Schilderungen des sächsischen Verfassungsschutzes, da hat ja ein Whistleblower sich mal gemeldet. Sie beschweren sich ja da über nicht ausreichende Mittel, beispielsweise genug Tarnautos zu haben. Sie müssten Nummernschilder zu häufig wiederverwenden. Das mache sie dann leichter zu entdecken. Und sie wünschen sich natürlich noch viel, viel mehr technische Möglichkeiten und Befugnisse. Okay. Aber dass sie operativ lange unterwegs sind, das ist lange eine Tatsache.
Aber was meint er dann mit echtem Geheimdienst? Also was soll jetzt noch, außer noch bessere Autos und so weiter, was stellt er sich vor?
Gucke mal, wenn man überlegt, was der Mossad jetzt offensichtlich so mit Jeffrey gemacht hat, dann wer weiß, was sich Herr Dobrindt so wünscht, was sein Verfassungsschutz macht in Zukunft.
Na, vor allem, der Verfassungsschutz hat ja eigentlich nichts zu tun in den USA und in Israel. Ne? Also das ist ja eigentlich ein innerdeutscher,
die sind halt vernetzt alle, ne?
Ein innerdeutscher Verein. Ja, aber weil die Zusammenarbeit ausgebaut werden soll, da frage ich mich schon. Also ich glaube, echter Geheimdienst heißt auch, dass es von diesem reinen Inland, Verfassung weggeht zu einem zu einer Stasi mit internationalen Beziehungen, ich weiß es nicht.
Naja, bisher, nach allem, was man so weiß, ist der Verfassungsschutz noch nicht mit Mordanschlägen so ganz offen unterwegs und muss das irgendwie auslagern an andere Dienste, weil er dafür
nicht. Meinst du, Dobrindt meint das?
Ach du, Milena, ne? Also ich meine.
Ja, wirklich, Paul, sag mal, also was meint Mossad? Der Typ?
Ja, die massive. Okay. Sie haben nicht, also der Verfassungsschutz kann beispielsweise noch nicht so wie die Amerikaner einfach solche Systeme hacken wie Telegram. Denen fehlen also massiv Rechenkapazitäten. Deutschland hat bis heute keinen eigenen Spionagesatelliten. Wir müssen also Satellitenkapazitäten kaufen bei anderen Ländern, also wir, die Deutschen. Und all das kann man natürlich mit viel Geld ändern und ausbauen. Also viel mehr Technik, mehr Training für die Leute, mehr Feldeinsätze und eine Ausweitung der Befugnisse bis hin zu paramilitärischen Einsätzen im Inland. Die ja,
also einfach alles mehr.
Ja, mehr das, was die Amis und die Israelis ja auch können und dürfen. Ne?
Mehr, größer, böser.
Ja, mehr von allem, ne? Tja, und es gibt allerdings auch gute Nachrichten, was staatliche Tätigkeiten angeht dieser Tage und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn wenn man die Taz aufschlägt, was man immer nur mit stabilem Magen und zu bestimmten Tageszeitungen tun darf, dann kann man sehen, wie stark da die linksextremistischen Tränen fließen. Die Taz titelt: Deutschland ist mitschuldig. Antifaschist-IN Maya T. wurde in Budapest zu 8 Jahren Haft verurteilt. Dass es soweit kam, hat auch mit dem Handeln deutscher Behörden zu tun. Christian, die freuen sich nicht darüber, das muss ich nochmal klarstellen, dass Deutschland es möglich gemacht hat, dass Simeon T., der sich selbst Maya nennt und nicht ganz weiß, welches Geschlecht er hat, wegen versuchten Mordes mit einem Hammer zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde. Das sei Entschuldigung.
Ja, ich habe auch, mir kam sowas in die Timeline nicht, weil ich diesem Blatt folge, sondern wurde mir zufällig reingespült von Zeit Online. Die haben da auch einen Artikel dazu geschrieben und sind alle empört und verwundert. Ja. Ich kann es gar nicht fassen.
Ja.
Da geht jemand mit einem Hammer auf jemanden los und will jemanden totschlagen und wird dort in deren Rechtssystem, ich finde, 8 Jahre geht doch. Ja. Also ja. Das ist ja wirklich mit so das Niederträchtigste, was man machen kann, jemanden von hinten mit einem Hammer anzugreifen. Und dann wird halt irgendwie rumgeheult und rumgeflennt und ja, und die Haftbedingungen und das ist alles nicht so menschenwürdig und so weiter. Ja, moin, ja, wo sind wir denn hier? Also was stellen sich diese Leute denn vor? Ja, Ungarn ja, ist ein anderes Land. Ja, okay, Entschuldigung, ja. Milena.
Nee, ich dachte,
ja, und dann sind da noch irgendwelche Antifa-Leute im Publikum gewesen, im Gerichtssaal, haben eine Choreo da gemacht.
Irgendwelche? Moment, die Linkspartei fordert ja im Ganzen die Rückführung.
Ja, vorher,
ne?
Ja, es war ja vorher auch schon Frau Göring da. Ja. Und das finde ich absolut wild. Also Leute, die hier wirklich so Top-Level-Politiker sind, die da von unseren Steuergeldern da rumspringen und so ein bisschen auf Antifa larpen und da den Ungarn irgendwie ans Bein pissen wollen. Was geht? Und für jemanden, für irgend so eine geistig, also ich sag mal psychisch auffällige Person, die andere Leute mit dem Hammer angreift und dann so, ach, das ist alles so gemein. Und dann, für mich ist das so, wenn du in einem Gerichtssaal auftreten kannst und da einen Flashmob veranstalten kannst, dann ist dieses Land für mich keine Tyrannei. Wenn du da einen Antifa-Flashmob veranstalten kannst.
Wie, Moment,
dann
ist Ungarn es keine ist Tyrannei. Keine Tyrannei?
Nein.
Das ist ja eine wilde These.
Ja, aber so wird es ja dauernd dargestellt. Ne? Ja. Und das ist für mich, ähnlich wie Trump ist Hitler und so weiter, das sind für mich die schlechtesten, und ICE ist Gestapo und Ungarn ist eine Tyrannei. Das sind alles keine Tyranneien, wenn du dich dort so aufführen kannst. Und 8 Jahre für mit dem Hammer jemanden auf den Kopf schlagen, ist okay.
Ja. Also ich glaube ja, dass die dass Maya und die Hammerbande der militante Arm der Linkspartei sind. Ja, wir kennen das ja noch aus Nordirland. Also mehrere linken Politiker haben die im Gefängnis besucht, ja, haben von einem politisch motivierten Schauprozess gesprochen. Also die Linke im Bundestag schrie Free Maya und richtig krass war die Linksfraktion im Europaparlament. Ja, also sie nannten Maya T. einen non-binary Antifaschist, also einen nicht-binären Antifaschisten. Und dann kommt's, dessen Antifaschismus keine Straftat sei, sondern eine demokratische Pflicht. So. Und damit erklärt die Linke Gewalt gegen Andersdenken zu einer Heldentat, ja?
Ja, die Tatsache.
Also das ist, also ich glaube ja, wirklich, das ist der militante Arm der Linkspartei.
Also die Linkspartei ist ja
der Linkspartei, ne? Dass du die Grünen sind da ja auch mit bei. Also
genau, dass die Grünen als noch vor kurzem Regierungspartei dort Top-Leute hinschicken und dann einfach sagen so, ja nee, in unserem Rechtsverständnis sollte diese Person frei sein, das ist absolut krass.
Sogar ein SPD-Mann ist da zur Zelle der Heiligen Maya gepilgert. Ne? Ja. Also das ging da durch alles, was so leicht links bis ganz links ist.
Ja,
gut, alles ist links.
Dass ich, der alte Liberale, mal die Linken verteidigen muss. Seht's mir nach, aber ich halte das ja alles nicht für links und ich halte ja auch diese Leute nicht für links.
Doch, das sind
Rassisten. Ja, ich verstehe, das sind Totalitäre. Aus meiner Sicht sind das Neofaschisten.
Aber die heißen halt die Linkspartei.
Absolut. Ne? Ja, sie nehmen dieses Label, sie wollen sich als links irgendwie positionieren, weil links ja angeblich menschenfreundlich sei in deren Propaganda. Aber das kann ich darin nicht erkennen. Ja, nicht aller Totalitarismus ist deswegen dann schon links, auch wenn ich den Faschismus für etwas sehr Linkes halte. Das tut denen aber Unrecht, aus meiner Sicht, die tatsächlich linke Forderungen stellen. Und das finde ich tatsächlich wichtig. Also es ist ja mitnichten so, dass linke politische Vorstellungen automatisch des Teufels sind, auch wenn ich sie nicht teilen mag.
Es geht immer in die Richtung. Es geht dann irgendwann in diese... Egal,
dass es totalitär wird, ja. Ja,
ja, genau. Ja.
Es gibt das alte Links.
Selbst die beste Idee.
Hm? Ja. Es gibt das alte Links, die alte SPD, das war ja so ein altes Links. Ne? Da hat man geschaut, dass es den Arbeitern gut geht, dass die Zeiten runtergegangen, dass Gerechtigkeit herrscht und so weiter und so fort. Ja, dass die Löhne gut ausbezahlt waren und so. Hm. Das war so eine Gerechtigkeitspartei, eine Arbeiterpartei, was sie ja heute in keinster Weise mehr ist. Also links hat sich wie alles in Deutschland Orwell-mäßig umdeklariert. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja,
zumindest das.
Das, was sich heute links nennt, ist natürlich nicht links, so wie Krieg kein Frieden ist und keine Freiheit. Ja,
unsere Demokratie und so. Das wollte ich ja nur noch mal einwerfen, damit klar ist, dass das Ganze eben, dass so wie Demokratie kaputt ist, ist auch der Begriff links aus meiner Sicht nicht mehr brauchbar in diesem Kontext und führt da in die Irre. Aber ja, und wohin diese Form von links führt, das sehen wir ja am härtesten immer, wenn wir uns den Umvolkungszustand in Deutschland angucken. Und der hat in doppelter Hinsicht gleich zugeschlagen. Einerseits berichtet News mal wieder vom nächsten arabisch-islamischen Mordversuch In diesem Fall hat in einer nächtlichen Aktion ein 29-jähriger Syrer den Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg überfallen, ist dort nachts eingebrochen und hat den schlafenden 38-jährigen natürlich mit einem Messer angegriffen, wie es offensichtlich Tradition ist in dieser Einwanderergruppe. Es kam dann auch zu einem Umstand oder zu einem Mordfall, muss man mittlerweile sagen, der starke Wellen schlug. An einem vergangenen Donnerstagnachmittag versammelten sich, wie News schreibt, mehrere hundert Menschen, es waren nach anderen Berichten über 1000 Menschen, um Abschied von dem ermordeten Bahnmitarbeiter Serkan C. zu nehmen. Nach der Trauerfeier soll sein Leichnam in die Türkei überführt werden. Die Zeremonie fand in einer Moschee in Ludwigshafen statt. Auch der Ministerpräsident Alexander Schweizer der SPD nahm teil. Serkan C., als türkischstämmiger Bahnmitarbeiter, wurde in einem Zug von einem Schwarzfahrer angegriffen und so schwer verletzt, dass er später starb an seinen Verletzungen. Und nun, Milena, geht im Netz die Frage rum, ob dieser angebliche Grieche, der das tat, der in Luxemburg wohnen soll, der nun wirklich ein Grieche sei oder einer der vielen palästinensisch und anders arabisch-muslimisch stämmigen Immigranten, die von Griechenland mit Pässen ausgerüstet wurden. Nichts Genaues weiß man nicht.
Nee, das weiß man nicht. Insofern braucht man darüber auch nicht zu spekulieren. Aber es wird ja nach diesem Mord an dem Zugbegleiter Serkan jetzt ganz groß wieder über Sicherheit diskutiert. Ja, die Bahn veranstaltet jetzt einen Sicherheitsgipfel, ne? Und dann gibt's die Diskussion um Doppelbesetzung, also dass die nicht mehr alleine rumlaufen, die Schaffner. Ich meine, obwohl die Bahn gerade Personal abbaut, ja, also und darüber nachdenkt, dass sie Züge ganz ohne Schaffner fahren lässt. Also das ist alles nichts als Bullshit. Und alle lamentieren in diesem Zusammenhang über die Verrohung der Gesellschaft, ja, die voranschreitet und überall und Frauen kommen zu Wort, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Also ich habe wirklich viele Nachrichten angeschaut und gelesen in diesem Zusammenhang, aber keiner fragt, warum und wer. Das ist ein unfassbar großes Tabu. Wir hatten es ja vorhin schon mal mit den Tabus. Niemand traut sich zu sagen, dass das Problem generell sehr viel mit illegaler Migration zu tun hat. Ja, es geht um Menschen, die sich hier nicht einfügen wollen. Ja, also dass Frauen abends Angst haben, dass Jugendbanden die Innenstädte kapern, das ist nicht neudeutsch. Also das ist nicht, ja, das ist nicht irgendwie gekommen, weil plötzlich alle Deutschen irre geworden sind. Und darüber muss man reden. Also Deutschland hat inzwischen mehr Tabus als Saudi-Arabien generell. Das ist das, ja, das ist dieses totalitäre Prinzip.
Da weißt du, wer dir schreibt.
Migration, Corona-Aufarbeitung, Corona-Impfung und ein anderes Thema, auch diese Milliarden für die Ukraine. Da darf ja überhaupt, die darf ja keiner antasten. Ja, das Land ringt um Geld für Krankenkasse, für Rentner, die Infrastruktur ist am Boden, aber Milliarden jedes Jahr, immer weitere Milliarden für die Ukraine ist Gottes Gesetz. Mögen die Menschen dort für unsere Demokratie sterben, ja? Es ist so bigott, ja? Anstatt sich zu bemühen, einen Frieden zu bringen, also, und ja, die Ukraine wird Zugeständnisse machen müssen, sonst wird es keinen Frieden geben. Geht die EU immer noch her und haut die Milliarden rein, damit immer mehr Menschen sterben, weil sie sagen, okay, so können wir die Russen vielleicht kleinkriegen, werden sie nicht. Und einfach darauf beharren, dass die Ukraine keine Gebietsabtretungen macht.
Jetzt kommst du so aber auch aber von den Borussen zu den Russen. Weil wir
ja,
waren,
entschuldigt. Ja, ich ja, wollte ja, nur mal drauf hingewiesen. Ich habe auch mal das Recht, ja, ja. Nicht nur der
ja,
Paul.
Ja, nix heilig. Hast du ja auch, aber heilig. Dann schaff ich auch darauf hinweisen. Also du hast ja völlig recht, es ist das weitere Tabu, wir dürfen nicht drüber reden. Wenn du drüber redest, Christian, bekommst du schnell von Johannes Plog aus Berlin Post wegen Volksverhetzung, wenn du darauf hinweist, dass nun mal die arabisch-muslimischen Mörder, die wir da massenweise importieren, ganz überproportional häufig in der Täterstatistik sind und die großen Träger dieser Blutbäder sind. Man nimmt halt lieber in Kauf, dass die Leute weiter abgeschlachtet werden und betroffen ist man natürlich jetzt, weil es einen türkischstämmigen erwischt hat.
Der Punkt ist, uns muss einfach endgültig klar werden, dass der Staat schuld daran ist und dass der Staat die innere Sicherheit nicht herstellen kann.
Nicht
der
will.
Staat kann dich
er
nicht
will
beschützen
nicht. Er
und
will
er
nicht.
Will es nicht. Er will und er nicht. Will es nicht. Das heißt, wir sind auf uns selbst alleine gestellt. Wir können dem Staat nicht vertrauen. Wir müssen gucken, dass wir sicher sind. Wie auch immer wir das machen. Man kann nicht mehr einfach ins Bett gehen und sich nicht drum kümmern und denken, der Staat passt schon irgendwie auf mich auf. Ja. Das muss einfach jedem klar sein. Und das ist alles vom Staat verursacht. Diese Leute sind da, weil der Staat versagt hat Und jetzt sind sie da.
Nein, nein, er versagt nicht. Er will das. Nochmal, er versagt nicht. Du guck, wenn man Markus Lanz dieser Tage guckt, dann erklärt ja Markus Lanz, dass Andrew, der Prinz, der da aus den Epstein-Unterlagen ist, in dem Foto, wie er über ein Mädchen gebeugt am Boden liegt, diesem Mädchen ja vielleicht nur helfen. Der Markus Lanz erklärt dann, blendet dieses Foto ein in seiner Propagandasendung, wo Andrew über einem Mädchen kniet, grinsend, in eindeutiger Pose, und dann sagt, das beweist natürlich gar nichts. Vielleicht will Prinz Andrew diesem Mädchen ja nur helfen. Genau. Vielleicht leistet er erste Hilfe. Das sagt er ironiefrei.
Ja, das ist ja komplett Wahnvorstellungen sind das. Also wenn er das glaubt, dann sind das Wahnvorstellungen.
Es ist Absicht. Ja. Was er glaubt, ist völlig egal.
Ich weiß es immer nicht, ne, ob diese Leute so in
aber ist jetzt auch ein anderes Dimension Thema.
Sind.
Nein, aber es ist die Absichtlichkeit, wollte ich damit nur klar machen. Ja. Dass dieser Apparat tut das absichtlich, so auch den Mord an Serkan C. hinnehmen, weil da ein Plan hintersteckt. Ja, und der Plan heißt Umvolkung.
Ihr müsst einfach wissen, dass der Staat euch nicht beschützt. Ihr müsst selber auf euch achten. Das ist einfach das Fazit. Ihr könnt nicht zu Hause sitzen und darauf warten, dass das nochmal passieren wird.
Tja.
Da habe ich noch einen anderen Borussen. Ich meine, der Staat ist der Feind. Das beweist ja allein das Vorgehen bei den Impfschäden. Ja. Also erst wurden die Menschen in diese sogenannte, das ist ja keine Impfung, getrieben. Ja. Und wenn sie dann Probleme haben oder Schäden haben oder nicht mehr arbeiten können und alles, das gibt's ja zu Tausenden, und dann vor Gericht gehen, dann zahlt der Staat dem BioNTech und den ganzen anderen Herstellern die Sachverständigen, die Anwälte und alles. Mhm. Also der Staat wendet sich direkt gegen seine eigenen Leute. Also man kann es eigentlich
mit dem Geld seiner
sehen,
Leute, ja.
Mit dem Geld seiner Leute. Du wirst mit dem eigenen Geld verarscht, ja. Also so richtig. Klar. Und das ist so zynisch.
Ja, deswegen wird der Steuern Raub.
Ja. Tja, in Amerika, um mal wieder auf die USA zu kommen, geht es in interessanter Hinsicht auch dort, was das angeht, in die andere Richtung. Die Welt berichtet jetzt, die US-Antidiskriminierungsbehörde EEOC hat Ermittlungen gegen den Sportartikelhersteller Nike wegen mutmaßlicher Benachteiligung weißer Mitarbeiter eingeleitet. In einem Mittwoch eingereichten Gerichtsdokument wirft die Behörde dem Konzern vor, die Herausgabe von Daten zu verweigern. Die Equal Employment Opportunity Commission, so die Behörde in voller Länge, untersucht, ob Nike durch seine Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion, DEI, gezielt weiße Angestellte und Bewerber diskriminiert hat. Damit trifft's ja aus meiner Sicht wirklich endlich mal wirklich die Richtigen, denn Nike mit seinen Burkini und Burka-Fotos, wo sie irgendwelche Frauen Sportklamotten für Islamisten bewerben, ist natürlich mit die übelwokesten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Auch das ein deutliches politisches Zeichen, Christian, oder?
Ja, das finde ich fast schon wieder amüsant, dass das jetzt einmal Full Circle, sagt man Zirkelschluss, ist. Ja, also ich habe nur eigentlich darauf gewartet, dass man jetzt endlich irgendwie mal hingeht und die Tatsachen benennt, dass im Prinzip alles außer, wie sagt man, straight white male, der weiße heterosexuelle Mann, dass alles andere gepusht wird, egal ob von Netflix oder von Nike, und dass das jetzt mal unter einer Trump-Regierung aufgearbeitet wird, das genieße ich sehr. Und dass man da sagt, das ist Diskriminierung. Und das ist ja auch eines der Tabus, schlechthin. Man darf es nicht benennen, dass Weiße diskriminiert werden.
Tja.
Das darf keiner sagen.
Ja, genau. Ja. Also Rassismus gegen Weiße gibt es ja
genau,
in dieser Woche.
Nicht.
Aber ich hab noch was Schönes. Ja. Ich habe noch was Schönes. Die britische Labour-Regierung, die möchte jetzt ländliche Regionen weniger weiß machen und will mit einer Diversitätsinitiative ethnische und kulturelle Minderheiten anlocken.
Ja.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich zitiere weiter Apollo News. Ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht hat ergeben, dass der ländliche Raum Großbritanniens von vielen als zu weiß und mittelständisch wahrgenommen wird. Dadurch laufe er Gefahr, in einer multikulturellen Gesellschaft irrelevant zu werden, da sich Minderheiten ausgegrenzt fühlen, heißt es. So, und jetzt kommt noch was Schönes. Ein Beispiel nämlich. Beamte der Chiltern-Region kündigten an, in Luton und High Wycombe ein Outreach-Programm für Muslime starten zu wollen.
Moment, Luton?
Mit verschiedenen Maßnahmen sollen mehr Muslime aus den Städten in die ländliche Region gelockt werden. Laut der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2021 war ein Drittel der Bevölkerung Lutens muslimisch. Der Anteil der weißen Bevölkerung lag bei 55%. Als Grund für die niedrige Anzahl an Besuchen unter Muslimen wurde unter anderem die Angst vor freilaufenden Hunden genannt. Hunde Nein. sollten strenger beaufsichtigt werden, da manche Bevölkerungsgruppen Angst vor ihnen hätten. Den musste ich euch einfach erzählen.
Und das einem Hundeliebhaber wie mir. Ich bin ja mit rund 11 Hunden aufgewachsen damals und das, Hunde werden immer toller. Ich bin für die großflächige Verteilung von Hunden in ganz Europa, das Problem damit zu lösen. Herrlich. Einen schönen habe ich zu dem Thema aber auch noch. Habt ihr das mit Billie Eilish mitbekommen? Der Vogue-Königin, ja? Und Billie Eilish hat mal wieder ihre Klappe aufgerissen, ohne zu singen dabei, und hat erklärt, dass, Zitat, niemand illegal auf gestohlenem Land sein könne. Damit wollte Eilish klarmachen, dass die Eiseinsätze in Minneapolis vollkommen unzulässig sind, weil ja das Land sowieso geraubt sei, auf dem die Amerikaner sich befinden. Und deswegen würde sich jeder automatisch dort legal aufhalten. Den Ball haben die Indianer aufgenommen, die amerikanischen Ureinwohner in dem Fall, als Indianer. Sie haben dann nämlich mitgeteilt, der Tonkwa-Stamm, genauer gesagt, der aus der Region Los Angeles kommt, hat Billie Eilish dann mitgeteilt, dass ihre Villa auf ihrem Land stehen würde, also auf Tonkwa-Land, und sie das doch bitte als gestohlenes Land zurückgeben solle. Die Sängerin habe bezüglich ihres Grundstückes allerdings keinen Kontakt mit dem Indianerstamm aufgenommen, kritisiert dieser. Das vermeldet Apollo.
Na sowas.
Ja, komisch.
Ja, die 14-Millionen-Villa, ne?
Ja. Es ist schön, ja.
Wahnsinn, diese Gaukler, echt.
Tja, und was die Wirtschaft angeht, da ist tatsächlich am Ende nur noch von einem Ende zu sprechen. Interessanterweise haben die Epstein-Files ja auch das Gerücht genährt und die Vermutung, dass Jeffrey Epstein in irgendeiner Weise hinter dem Bitcoin steht. Snickling kommentiert das mit Jeff Bit Appcoin als Namensschöpfung und meint, ja, vielleicht ist Jeffrey Epstein tatsächlich der Strippenzieher, der diese Kryptowährung irgendwie erfunden hat oder zumindest die Erfindung übernommen und gekapert hat. Der Kurs des Bitcoin jedenfalls ist abgeschmiert in den letzten Tagen auf derzeit rund $66,000.
Sonderpreis.
Das ist rund die Hälfte von dem, was er noch vor wenigen Wochen wert war. Und die Panik an den Kryptomärkten greift auch auf andere Wegen über. Auch Solana als weitere große Währung ist in die Knie gegangen. Übrigens, unsere nackte Mark hat sich trotzdem sehr gut gehalten, hat kaum gelitten, obwohl sie als Solana-Coin darauf basiert. Dickes Danke an alle da draußen, die diese Spendenwährung benutzen, um gerne auch zum Beispiel Christian Schneider damit zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob du schon Nackmark akzeptierst. Aber die anderen, das sollten wir ändern.
Oder mich?
Ja, oder auch Milena, immer rüber damit. Die nackte Mark funktioniert und da, weil ihr sie haltet, bleibt sie auch im Kurs stabil. Die Märkte jedenfalls sind in freiem Fall. Bitcoin runter, Gold und Silber runter. Und ja, was macht Deutschland? Gar nichts. Deutschlandfunk berichtet, dass die USA mittlerweile als eine Rohstoffpartnerschaft starten möchte, eine Art NATO für Rohstoffe, für seltene Erden und andere wichtige Industrieprodukte. Da versammeln sie sich, um sich zusammenzuschließen. Deutschland guckt von außen zu, findet das gut, ist nicht wirklich daran beteiligt und muss zusehen, wie die USA und Japan da vorsprechen. Aber natürlich wird unsere Staatsantifa-Truppe aktiv. Antifa-Minister Lars Klingbeil hat mit der Telekom in München, ihr habt es bestimmt auch gelesen, jetzt etwas eröffnet, was den Quantensprung für Deutschland bedeuten soll. Hast du es gelesen, Milena?
Ja, aber du erzählst doch immer so schön. Du meinst die kleine Fabrik in München? Oder was?
Ja, dann Christian. Ja. Bitteschön, ich würde es euch ja nicht.
Ich habe aber gleich auch noch einen. Ne?
Christian, ja, ich finde es halt so lächerlich. Deutschland will immer bei den Großen mitspielen und das ist halt ein Witz gegen das, was eigentlich jetzt in China aufgefahren wird.
Ja, ihr
und
müsst
in
schon
den USA.
Sagen, worum es geht.
Ja, sorry. Ich hoffe doch gerade.
KI-Fabrik. Ne?
Ja. Also genau. Deutschland hat, beziehungsweise die Telekom hat mit Nvidia zusammen in München etwas gestartet, das sie KI-Fabrik nennt. Dort will sie also jetzt ihre Investitionen massiv ausdehnen. Und Lars Antifa Klingbeil erklärt, dass das nun der Quantensprung sei.
Das ist Peanuts, ne? Was da international für Gelder bereitgestellt werden in den USA. Und auch in China, da können wir nicht annähernd mithalten. Und vor allen Dingen, der Witz ist ja, diese KI-Fabriken verbrauchen unglaublich viel Energie. Und Deutschland ist ja mitten in der Energiewende immer.
Was willst du sagen?
Ja, kaum unser das sind alles nur Luftschlösser. Also das ist alles nur Show. Da ist gar nichts ernst zu nehmen von.
Apropos Energie, ich meine, worüber Lars Antifa, Fafi und Söder nicht reden, das ist ja der Füllstand der Gasspeicher momentan.
Wieso? Was ist da?
Wir haben die 30% erreicht. Ja, ich glaube, bei 20 ist dann Notstand. Ja. Und es ist immer noch Winter und es ist immer noch kalt und das Gas fließt nur so raus. Und da habe ich einen interessanten Artikel im Deutschlandkurier entdeckt. Titel: Leere Gasspeicher und eine volle Wahrheit. Russland rettet Deutschland den kalten Arsch. Ha! Und da steht, die fast leeren deutschen Gasspeicher wären wahrscheinlich bereits jetzt komplett leer, wenn Russland seine Gasimporte nach Europa im Januar nicht hochgefahren hätte. Trotz des von der EU beschlossenen Ausstiegs erweist sich russisches Pipeline-Gas über die Turkstream-Leitung aktuell als ein noch stabilisierender Faktor für Europas Gasversorgung. Russland pumpte nach Angaben aus Branchenkreisen im Januar via Türkei 10% mehr Gas nach Europa. Was für ein Offenbarungseid für diese ganzen
Dieser perfide Putin, der macht ja jetzt jeden, der nicht friert, zum Nazi. Dieser teuflische Diktator.
Schenkt uns Wärme, unfassbar. Was für ein vergifteter Teufel, der.
Ja. Tja, so ist es. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Uschi von der Lügen natürlich von den Insassen Deutschlands fordert, für die Demokratie zu frieren. Was in Berlin gerade abgeht, bekommt ihr vielleicht auch am Rande so mit. Also ich gucke ja schon gar nicht mehr so genau hin, weil ich mich immer noch restschäme für meine alte Heimat. Wir erinnern uns, vor kurzem, als ganz Berlin mit Glatteis überzogen war, hat der Kinderficker-Hurra-Freund, also unser Kai Wegner, der in Berlin gerne Galas mit verurteilten Kinderpornoverbrechern veranstaltet und die Berliner Polizei dafür auch offiziell werben lässt, der mit Steuergeld diese Kinderschänder und ihre Freunde als Drag Queens in Kitas schickt, man muss es immer wieder sagen, der hat dann doch tatsächlich gefunden, man könne vielleicht mal Streusalz verwenden, wenn ja die Leute pausenlos umkippen und sich die Hüfte brechen und die Knochen. Und hat das Parlament angebettelt, sie mögen Tausalz mal erlauben und hat seine Ministerin, seine Senatorin, die Zuständige, dann angewiesen, eine Allgemeinverfügung zu erlassen. Einige Tage lang war Tausalz deswegen in Berlin erlaubt, aber jetzt nicht mehr. Es ist endlich wieder verboten, damit die Bäume geschützt werden. Die Berliner rutschen wieder aus. Und habt ihr gelesen, wen es erwischt hat in Berlin?
Nein.
Jan Hofer, den ehemaligen Tagesschausprecher. Jan Hofer hat es erwischt. Der fiel wohl rittlings um, knallte auf den Kopf, wurde ohnmächtig. Und seine Apple Watch habe dann den Rettungsdienst verständigt. Der kam, habe ihn wohl ganz großartig untersucht und wieder auf die Beine gebracht. Und nun ist Jan Hofer glücklich. Nicht so sehr über die Streulage in Berlin, denn da rutscht man jetzt immer noch aus. Und auch der Berliner Flughafen ist komplett außer Betrieb. Das Wetter erlaube dem Flughafen nicht, die Flugzeuge zu enteisen. Das Eis mache Starts unmöglich. Also Berlin ist quasi erledigt. Nichts funktioniert mehr.
Ich bin da auch schon mal richtig auf meinen Hintern gefallen. Steißbein habe ich entweder gebrochen oder geprellt, das weiß ich nicht. Was kann man? Ist ja eh das Gleiche, kannst ja eh nichts machen. 4 Wochen habe ich nicht richtig sitzen können, weil ich da auch auf Eis ausgerutscht bin. Also auf so einer Schneedecke mit Eis drauf, weil keiner irgendwas gestreut hatte in Berlin. Und hat jetzt nicht NABU, diese NGO, vor Gericht auch noch einen Erfolg erzielt? Das heißt, dass Streusalz verboten wird?
Ja. Genau. Toll, oder?
Also das ist ja alles Zivilisationsfeindlichkeit, nichts anderes.
Ja.
Also es ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft, dass man sagt, okay, wir können hier Salz streuen, damit die Leute irgendwie normal leben können. Und das ist ähnlich wie dieses durch einen Papierstrohhalm trinken und so weiter. Es ist irgendwie alles auf Demütigung von uns ausgelegt. Wir sollen hinfallen, wir sollen durch eine Nudel trinken.
Ja, wobei wir schon Weicheier sind. Ne?
Anziehen, vor die Nase, solche Sachen. Ne?
Wir sind Weicheier, man speak for yourself, mir im Moment. Ja.
Also wenn ich so die Berichterstattung, das habe ich vorhin noch gedacht, die ganze Berichterstattung, oh Katastrophe in Berlin, da ist Schnee und dort und dieses und jenes. Da habe ich gedacht, mein Gott, das war früher Winter, ne?
Ja, also, aber man kann doch streuen.
Ja, aber es war früher einfach Winter, ja? Und jetzt sind alle so entsetzt.
Nein,
es wird ja auch woanders noch gestreut. Es ist ja nicht nur dort, ja.
Nee.
Also es gibt Fahrschullehrer, die sagen, Eltern rufen ihn an, nein, mein Kind kann nicht kommen, dieses Wetter. Und dann ist überhaupt kein Nichts, dann ist gar nichts auf der Fahrbahn.
Vor allem.
Nee, es ist einfach wirklich, also meine Mutter ist früher 7 Kilometer durch hüfthohen Schnee zur Schule gelaufen als kleines Kind.
Ja gut, deine Mutter ist ja, das muss man, wer sie heute kennt, muss man sagen, ist ja etwas Außergewöhnliches. Man sieht, wenn man Milena neben ihrer Mutter stellt, tatsächlich auf den ersten Blick keinen Altersunterschied. Das kann ich nur in Hochachtung von deiner Mutter sagen. Aber das Irre ist ja, dass auch die Leute sich dran halten, finde ich. Also ein Freund von mir ging neulich in Berlin in einen Baumarkt und kaufte sich Streusalz. Mehrere Eimer aus Gründen. Und der Verkäufer erklärte ihm, das dürfe er aber gar nicht einsetzen. Also der wollte ihm wirklich ins Gewissen reden, er soll es nicht kaufen, weil er es nicht einsetzen darf. Was für erbärmliche Schlappschwänze halten sich denn an diese Gängelungs? Das ist genau wie die Maskenträger und Impfpassvorzeiger vor Restaurants. Ja. Was für ein Schlappschwanz kann man sein, nicht einfach das Salz zu streuen vorm eigenen Haus, wenn da Leute ausrutschen und man selbst.
Dieses Eingemische, ne? Also ich hatte es die Tage auch, passt auch dazu, unsere gelbe Tonne wurde nicht geleert, weil es wurde reingeguckt und es war nicht das Richtige drin. Ne? Also man kennt das ja mittlerweile schon, aber ich habe auch gedacht, das kann doch wohl
was
nicht wahr sein.
Was war denn
drin? Ja.
Es war ein Kissen drin.
Kissen?
Ein Kissen? Unter anderem, ja, und das Kissen wurde dann so da drauf drapiert und die Tonne wurde vollgelassen. Und ich hab
warum
mir so gedacht,
habt ihr denn Kissen da reingetan?
Ach, Milena, komm schon. Also der Punkt ist, was geht das die Müllabfuhr an, was ich in meiner Tonne habe? Leer einfach den Müll, wir bezahlen euch und den Rest,
tja,
das sollte dich gar nicht kümmern, ja?
Tja.
Ob da jetzt das Richtige drin ist oder das Falsche und du hast unten naja auch mal nachgeguckt und der hat gestreut und das, da mischst du dich auch ein und so weiter. Kümmert euch doch alle um euren Scheiß.
Sag das dem Bauhausmann in Berlin,
ja,
Christian.
Ja, genau.
Aber du hast völlig recht, ja, in diesem Sinne, kümmert euch um euren Scheiß und euer Scheiß, das ist nun mal der Zustand des Landes und deswegen bleibt mir auch diese Woche nur zu sagen, unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach und Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Christian Schneider und Milena Preradovic. Das war Nummer 228 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.